einen Grüß Gott. Ich hoffe, alle sind ausgeruht und erholt und haben gut gespeist. Und es hören mich auch alle ohne Nebengeräusche. Ich bin etwas näher gerückt, dass wir doch ein kleinerer Kreis sind, dass wir schön gemeinsam jetzt hier noch den Abschluss machen können. Der Vortrag: Kommt alle Völker und betet ihn an. Ich werde einen kurzen Ausschnitt zitieren von Pater Winfried Werthner aus Volto Santo und Manopello im Dienst von Heilung und Befreiung, das für mich auch sehr interessant war, das zu erfahren. Wir durften auf diesem Seminar teilnehmen damals und ich habe die Erlaubnis, jetzt da einiges daraus zu zitieren zu dürfen. Ja, und zwar haben wir uns in Bad Sodemsal Münster getroffen. Es waren etwa 30 Exorzisten aus dem deutschsprachigen Raum anwesend. Und ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel bringen, was Pater Winfried gebracht hat, oder einige Beispiele, die mich sehr überrascht haben. Denn vor einem Bild, irgendeinem Bild, meiner Meinung nach geschieht nicht wirklich das, was vor dem Volto Santo passiert ist. Ich zitiere: In einem seelsorglichen Gespräch gab ich einem Ehemann ein Bildnis des Volto Santo mit. Er hatte darüber geklagt, dass er Schwierigkeiten habe, mit seiner Frau gemeinsam zu beten. So schlug ich ihm vor, doch zusammen mit ihr immer wieder einmal dieses Bild, Sie wissen, was mit Bild gemeint ist, anzuschauen. Schon nach wenigen Tagen wurden ihre Blockaden in den Herzen beider gelöst und somit auch ihre Zungen. Man konnte wieder gemeinsam mit Gott sprechen und auch über die eigenen Probleme vor Gott reden. Zweiter Fall. In einem anderen Fall geht es um ein Mädchen, das Schwierigkeiten hatte, über sich selber zu sprechen. Trotzdem suchte sie Hilfe mit einer unserer Schwestern, brachte aber den Mund nicht auf. Die Schwestern luden sie ein, doch einmal vor das Bild des Volto Santo zu schauen und Jesus selber laut alles zu erzählen, was sie auf den Herzen hatte. Zunächst legte sie das Bild wieder weg, denn sie vertrug die Augen Jesus nicht. Aber die Schwestern redeten ihr gut zu und bewegten sie dennoch, auf Jesus zu schauen. Nur langsam begann sie zu reden. Im Laufe der Zeit kamen aber alte Sünden zum Vorschein und sie schämte sich, dieses vor dem Bild Jesu auch nur auszusprechen. So schickten die Schwestern das Mädchen zur Beichte und so kam in ihr Leben wieder Sinn und Freude. Drittes Beispiel. Ein 15-jähriger Junge, der stark von dunklen Mächten bedrängt wird, also umsessen, nicht besessen, aber umsessen, wehrte sich zu Hause vor dem Bild von Manopello. Seine Mutter hatte es in der Küche aufgestellt. Immer wenn seine innere Bedrängnis stärker wurde, drehte er das Volto Santo einfach um, denn er konnte gerade in solchen Momenten des inneren Angriffs den Blick Jesu nicht ertragen. Als seine Mutter wieder einmal mit ihm zu uns auf Besuch kam und um Hilfe bat, wehrte sich der Junge zunächst und wollte nicht zur Beichte gehen. Darum fingen die Schwestern mit einem Fürbittgebet an. Er aber blieb zunächst innerlich verschlossen. Erst als die Schwestern ihm das Bildnis von Manopello zeigten, Klammer, sie mussten es immer mit einem gewissen Nachdruck vor die Nase halten, Klammer zu, begann er sich zu öffnen. Dann schlug er plötzlich selber vor, zunächst einmal zur Beichte zu gehen. Darüber hinaus bat er sogar die Schwestern, sie möchten ihm doch bei der Vorbereitung auf diese Beichte helfen. Schon diese wenigen Erfahrungen machen deutlich, dass sich in diesem Bild eine besondere Kraft verbirgt. Auch der berühmte Kunsthistoriker Pater Heinrich Pfeiffer hat seine innere Überzeugung von der Echtheit des Volto Santo nicht so sehr in den Fachbüchern gefunden, sondern bei den ersten Begegnungen, als in Manopello das Bild des Auferstandenen mit eigenen Augen betrachtete. Diese Darstellung Jesu Christi wirkt bei ihm erst noch oberflächlich, das Bild kam ihm eher unschön, ja abstoßend vor. Wenn man dann aber verweilend dem Herrn in die Augen schaut, fängt das Bild an, ohne Worte unter Apostroph zu sprechen. Der Blick Jesu dringt bis in das Herz vor. Der Betrachter vernimmt gleichzeitig eine Frage wie auch eine Ermutigung. Der liebende Blick Jesu trifft sein Herz, erweckt Vertrauen und öffnet die Seele. Das Bild ist entwaffnend. Gleichzeitig schenkt es aber die Kraft, mit Liebe zu antworten. Das waren jetzt so einige Beispiele von dieser Tagung. Mir selbst ist auch so etwas Ähnliches passiert. Und zwar hat mich ein Mann, der alleinstehend war, wo seine Familie ihn verlassen hatte, gebeten um Hilfe. Und ich sagte, kannst du noch Vater unser beten, kannst du noch beten? Ja, das schaffe ich, glaube ich, sagt er. Sag ich, weißt was, ich gebe dir ein Bild mit, bete diesen Vater unser einfach einmal am Tag, am Abend vor diesem Bildnis. Ja? Und das war nicht viel, für ihn genug. Ja? Und dann werden wir weitersehen. Ja? Nach kurzer Zeit rief er mich an, also ich glaube, es war nächsten Tag bereits, es war wirklich kurze Zeit, und sagte, es ist egal, ob die zurückkommen oder nicht oder was da passiert, ich muss wieder meinen Glauben lieben, ich muss meine Kinder gläubig erziehen. Also unter so kurzer Zeit, ja, so eine Wende, weil er vor dem Bild gebetet hat. Dann hatte ich dann auch noch eine zweite Erfahrung mit einer gewissen Gertrude. Sie hatte einen Freund, der aber verheiratet ist, ja, und hatte mit ihm eine Beziehung. Und sie konnte nicht aus dieser Beziehung raus, war aber gläubig und wusste, jetzt ist etwas nicht in Ordnung und was mache ich jetzt? Und hat schon einige Novenen gebetet und hin und her und dann kam sie und bat mich um Hilfe. Und ich gab ihr dieses Bild. Ich habe gesagt, stell das einfach auf dein Nachtkastel und schauen wir einmal. Ne? Sag ich, und bete weiter, bete deine Novenen weiter. Ja, und nach 3-4 Tagen ruft sie mich an und sagt, es ist eigenartig, wenn mein Freund auf Besuch kommt, der verheiratete Ehemann sozusagen, er kann mich nicht anrühren, wenn dieses Bild auf meinem Nachtkästchen steht. Er sagt, entweder gibst du das Bild weg oder ich bleib weg. Ja? Also es hat sich dann erledigt. Ja? Nur weil das Bild dort stand, er konnte es nicht vertragen, den Anblick Jesus im Molto Santo. Und es gäbe noch viel in dieser Richtung zu erzählen. An diesen Beispielen sehen wir, dass das Anschauen dieses Bildes eine große Wirkung hat. Wie wir schon gehört haben, blickt uns Jesus entgegen. Aus dem etymologischen Wörterbuch habe ich ja zitiert, dass es heißt, das Entgegenblickende. Ja, für mich ist er in diesem Abbild gegenwärtig. So ist es ganz natürlich, dass Erzbischof Genswein mit diesem Abbild den Segen erteilt hat. Das Tuch soll uns immer mehr ins Herz sinken, wie verehrungswürdig dieses Schleiertuch ist. Gott selbst, der die Liebe ist hier zugegen. So dürfen auch wir, seine Kinder, nicht zurückbleiben in der Verehrung der Liebe, nicht zurückbleiben bei denen, die sich gegen ihr eigenes erlöstes Sein wenden. Man muss bedenken, denn Jesus Christus hat alle Menschen erlöst. Den Sieg, der durch das Kreuz erwirkt wurde, ist die Auferstehung ins ewige Leben. Wir sind Erlöste. Wir sind erlöste Menschen. Das ist bereits einmal geschehen. Das neue Volk, das sich Gott erwählt hat, wir sind eine neue Welt. Die alte Welt, das Heidentum, der Unglaube, darf uns nicht zurückfallen lassen. Wir dürfen nicht zurückbleiben bei denen, die Gott überhaupt noch nicht fassen können. Unvernunft und dadurch auch mangelnde Religion hat viele festgehalten bei heidnischen Bräuchen und Esoterik, sowie Unglaube und Aberglaube. Es sind die, die es nicht fassen können, dass alle Menschen erlöst sind, dass auch sie erlöst sind. Und so wollen sie alles selber machen. Ja? Man denke Wiedergeburt, Buddhismus und so weiter. Wie einst Eva, die nun selber entscheiden wollte, was gut und böse ist, wollen sich diese Menschen, die zurückgeblieben sind, selber erlösen und durch Menschen das Heil erlangen. Wie Jesus gesagt hat, wer es fassen kann, der fasse es. Wie gesagt, Unvernunft und Eigenliebe haben den Blick auf Gott verdunkelt. Sie sind Gefangene des Egos, Gefangene Satans. Unser Ziel ist die Nachfolge Jesus Christus und das ewige Leben in Gott. Wir müssen unsere Identität als erlöste Kinder Gottes wiederleben. Was bedeutet nun erlöst sein? Was bedeutet es jetzt hier für uns? Ich darf zur Beichte und meine Sünden sind in der Barmherzigkeit Gottes vergeben. Ich kann Ablässe machen und meine Sündenstrafen sind mir sofort vergeben. Ich darf zur Kommunion und dadurch mein Leben von Gott heiligen lassen. Sein Sein in mich aufnehmen. Und so bin ich in dieser Erlösung, in dieser Heiligung durch Jesus Christus. Er schenkt uns den Heiligen Geist und ich kann dadurch die Herrlichkeit, das muss man auch einmal bedenken. Wir sind nicht nur von unseren Sünden erlöst, das eine kann das andere ja auch gar nicht ausschließen, sondern durch diese Erlösung hat er uns die Herrlichkeit zurückgegeben. Die Herrlichkeit, die Gott Vater in seiner Liebe für uns vorgesehen hat. Ja, uns ist bereits hier und jetzt alle Herrlichkeit gegeben. Ich muss es nur annehmen und erfassen. Dies hat Gott durch Jesus Christus getan. Wie gesagt, noch einmal, Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben und hat für alle das ewige Leben erwirkt. Also sind alle Menschen erlöst. Und die, die zurückbleiben und es nicht fassen können, für die sollen wir beten. Sie wenden sich gegen ihr eigenes erlöstes Sein. Jesus hat auch gesagt, er hat noch andere Schafe, auch die muss er führen. Hat aus einem anderen Stall diese Schafe, die auch auf seine Stimme hören werden. Wenn wir das Wort wörtlich nehmen, dann wissen wir, dass die Zukunft nur gut ist. Diese anderen Schafe, die auf seine Stimme hören werden. Ja, aber dafür bedarf es auch unserer Fürbitte, nicht weil Gott das braucht, sondern weil Gott das in seiner Gnade für uns will. Dafür sollen wir leben, Gott zu loben, zu ehren und zu danken und mit ihm Seelen zu retten. Wir sollen also diese frohe Botschaft der Erlösung nicht nur allen verkünden, sondern auch selber leben. Denn unsere Kultur ist unser Glaube. Unser Glaube ist unser Heil. Und unser Heil ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Wir erkennen nun, dass wir in der Liebe Gottes leben und diese Liebe auch weiterschenken sollen. Da ist aber wichtig, unsere Lieben anzuschauen. Denn es ist oft ein großer Unterschied zwischen der menschlichen und der wahren, der göttlichen Liebe. Denn die menschliche Liebe ist meist wertend und erwartend, während die Liebe Gottes hingebend, barmherzig, verzeihend ist. Dadurch ist sie befreiend. Die menschliche Liebe ist irgendwie einengend. Ja, wir sollen so leben, wie Gott uns das vorgelebt hat. Weil aber Gott so barmherzig und hingebend ist, heißt das nicht, dass er ein Schmusekuschelbär ist, der alles akzeptiert, wo jeder alles machen kann, denn der liebe, liebe Gott, der verzeiht schon, bevor wir ihn um Verzeihung bitten. Es ist alles okay, was wir tun. Wir können alles tun. Er ist ein Schmusekuschelbär. Wenn ich ihn brauche, sage ich ihm was. Und dann sitzt er in der Ecke und akzeptiert alles, was ich tue. Nein, das ist er nicht. Da bräuchten wir keine Gebote. Da bräuchten wir keine Beichte. Und da wäre Jesus Christus umsonst am Kreuz gestorben, wenn das so wäre. Denken Sie bitte darüber nach. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und diese Sünde gibt es und diese Sünde gehört in die Erlösung Gottes. Die Welt zieht unseren Blick auf das Ego von Gott weg. Der Böse will, dass wir alle Sünden akzeptieren, damit wir zeitgemäß sind. Zeitgemäß. Wenn wir beten und uns auf Gott ausrichten, dann bleiben wir in der Kraft des Heiligen Geistes, dann bleiben wir bei den höheren Gnadengaben. Beim Empfang der Eucharistie zieht uns Gott in sein göttliches Wesen, öffnet sein Herz vollkommen und ergießt seine endlose Liebe in unser Herz. Dadurch werden wir ihm ähnlicher und liebender. Wir werden in diesem Augenblick durch Gottes Gnade verwandelt. Er erhebt uns in die mystische Ebene der Liebe. Nach Beichte, nach Messfeier, nach Kommunion erhebt uns Gott in die mystische Ebene der Liebe. Mit einem Wort, ein Kind der Kirche sein, auf Gott und auf die Kirche hören, auf die göttliche Liebe schauen, nicht in der Welt leben und vielleicht am Sonntag zur Kirche gehen, sondern in der Kirche leben, bei Gott beheimatet sein und diese Liebe in die Welt zu tragen. Das ist unsere Aufgabe. Ja, und wie schaut es bei uns selber aus? Wir lieben uns nur mit unserer verletzten, menschlichen Liebe. Wir brauchen nicht, wenn wir einen Fehler machen, zum Prahlhans werden und uns ganz toll hinstellen und andere erniedrigen, damit wir erhöht sind. Nein, wir können mit Gott auf unsere Fehler schauen. Wir können mit Gott unsere Fehler einfach hintragen bei der Anbetung und er wird uns wandeln, mit in die heilige Messe und er wird uns wandeln. Das feindliche Lager von Gut und Böse sind sich niemals ebenbürtig, da der Sieg durch Jesus Christus bereits errungen ist. Das ist die Wahrheit, die Kraft, Trost, Hoffnung gibt. Paulus sagt zum Beispiel, unser Sieg ist der Glaube. Unser Sieg ist der Glaube. Gleichen wir uns also nicht dieser Welt an, sondern bitten wir Gott um Hilfe und seinen Heiligen Geist. Dieser Weg führt in den Himmel. Der Weg der Kirche ist der Weg der Demut und des Heils. Wir sind nicht wer, weil wir uns in der Welt hervortun. Wir sind wer, weil wir Gottes Kinder sind. Gott hat uns in dieser Kindschaft eine Würde geschenkt. Wir sind das Abbild der Liebe, der zeugenden Liebe. Diese Liebe in der Welt gelebt, führt zur Einheit. Der heutige Christ soll seinen Glauben bezeugen und leben. Der Glaube ist vollkommen durch Jesus Christus. Der Glaube aber ist in der Liebe wirksam. Und wenn sich auch die Gesellschaft ändert, wir sollen durch unser Leben Jesus Christus bezeugen können. Nur so können wir helfen, dass andere Menschen zu Gott finden. Es ist klar, durch manche Lebensweisen sind wir frei, aber nicht frei für das ewige Leben. Und eines müssen wir bedenken, und das hat uns Jesus ganz fest verheißen und versprochen. Die katholische Kirche ist standhaft gegenüber dem Bösen und geht nicht mit dem Zeitgeist. Sie hält fest an der Wahrheit Jesus Christus. Es mag Zeiten geben, wo es anders ausschaut, aber endeffektlich ist es so. Bitten wir täglich um den Heiligen Geist. Er soll uns lenken und unser Leben sein. Alles, was im Stand der Gnade geschieht, ist vom Heiligen Geist. Alles, was im Stand der Ungnade geschieht, ist vom Ungeist geprägt. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel geben, das wirklich von reiner Liebe erzählt, damit man auch einen Begriff dieser göttlichen Liebe hat. Rudolf Höss, 1901 in Baden geboren, trat mit 21 Jahren aus der Kirche aus. Er trat 1922 der Nationalsozialistischen Partei bei. Er wurde Hitler so richtig hörig und ließ sich leider für alles Böse von ihm verwenden. Ja, Hitler hasste das Christentum ganz besonders. Höss war Kommandant des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz. Als Lagerleiter starben unter seinem Befehl 3 Millionen Juden und 2,5 Millionen polnische Staatsbürger. Er war also für 5,5 Millionen Menschenmorde verantwortlich. Nach Hitlers Tod wurde Höss verhaftet und er kam in ein polnisches Straflager. Dieser Lagerleiter aber war Christ. Er ordnete an, dass Höss mit aller Achtung und Würde behandelt werde, denn in jedem Menschen wohnt Gott. Das muss man sich vorstellen. 5,5 Millionen Morde und er sagt, behandelt Höss mit aller Würde und Achtung. Darüber war Höss so beschämt und schrieb mehrmals in seinen Abschiedsbrief, dass er sich nur durch diese menschliche, liebende Behandlung bekehren konnte. Er wurde zum Tod verurteilt und einen Tag vorher kam ein Priester aus Rom, bei dem Höss die Beichte ablegte und beim Empfang der Heiligen Kommunion weinte er wie ein kleines Kind. Ja, so konnte er versöhnt mit Gott sterben. Der Lagerleiter war wie gesagt Christ und lebte die wahre Liebe, die Liebe, die uns Gott vorgelebt hat. Für dieses Leben in der Nachfolge Jesus Christus gibt es von vielen Heiligen Aussagen, die uns da sehr helfen können. Und zwar, Pater Jacques von Jesus, Karmelit, unbeschulter Karmelit, er lebte von 1900 bis 1945 und war Erzieher und Professor in St. Joseph in Le Havre. Er wird 1925 zum Priester geweiht, tritt in den Karmel in Paris ein, gründet das Collège Saint-Thérèse in Avon. 1944 versteckt er 3 jüdische Kinder und kommt nach Mauthausen. 1945 stirbt er im Krankenhaus an diesen Folgen in Linz in Österreich. Und seine Aussage war, man kann nicht Christus sehen und bleiben, was man ist. Man kann nicht einen Blick mit Christus wechseln und nicht bis zu der totalen Bekehrung verändert werden. Das Reich Gottes ist nicht eine Ideologie, sondern die Verwirklichung der Liebe in einem Rahmen des Friedens und der Gerechtigkeit. Oder jetzt Auszüge aus dem Buch von Vinzenz Palotti. Er lebte 1795 bis 1850. Das Buch Die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe, die so gelebt wird, wie die Apostel sie beschreiben, macht das grundlegende Element der Vereinigung aus. Das Fundament von allem ist die Liebe. Liebe sollte der einzige Beweggrund für alle Werke und Arbeiten sein. Die Liebe ist selbstlos und dadurch vollkommen, also hingebend. Das Wesen Gottes ist unendliche Liebe und Barmherzigkeit. Wenn jeder Mensch nach diesem Bild geschaffen ist, dann muss Liebe die Grundlage für die Würde des Menschen sein. Es befähigt jeden dazu, Gott unendliche Ehre zu erweisen. Wir sind Abbild Gottes. Wir haben als Kinder Gottes Würde. Und das befähigt uns, Gott unendliche Ehre zu erweisen. Die Liebe ist dienend. Sie hält Menschen zusammen. Vereinigung bedeutet Einheit in Verschiedenheit. Die Grundlage einer Gemeinschaft ist, das Gute in sich selbst und im anderen zu lieben und für das Gute zu arbeiten. Jesus sah voraus, dass Kirche dort geschieht, wo Menschen in Einheit und Liebe zusammenleben. Die Menschen lieben oft nur die, die sie selber mögen. Aber das ist keine Liebe. Gleichgesinntheit hat ihre Grundlage nicht in Zu- oder Abneigung, sondern in der fundamentalen Gottes-Ebenbildlichkeit, die jeden Menschen eigen ist. Die Vereinigung, die Menschen jeder Schicht und jeden Standes in ihrer Einmaligkeit respektiert und aus ihnen gebildet wird, ist untereinander nur durch eine Liebe verbunden, die selbstlos und zum Dienen bereit ist. Wir sind fähig, den anderen wie uns selbst zu lieben, ohne dabei unsere Eigenart zu verlieren, indem wir die Wirklichkeit lieben, die jedem Menschen in einzigartiger Weise gegeben ist, nämlich die Gottes-Ebenbildlichkeit. Da wir alle nach dem Bild Gottes, der Liebe ist, geschaffen sind, haben wir alle als einzigartiges Individuum Gemeinschaft untereinander. Dies ist grundlegend in der Ähnlichkeit jedes Menschen mit Gott. Diese Ähnlichkeit, die ich in mir liebe, ist das, was ich auch in der Nächsten liebe. Gott ist unendliche Liebe und Güte und deshalb ist er fähig, sich selbst zu geben. Wir sind aufgrund unseres Geschöpfseins als Bild Gottes verpflichtet, für das Heil der anderen zu arbeiten. Die jedem Menschen innewohnende Gott-Ebenbildlichkeit schafft eine Gemeinschaft aller Geschöpfe in Gott. Die Gott-Ebenbildlichkeit ist Bestimmung und Würde jedes Menschen. Die Arbeit, das göttliche Ebenbild, das jeden Menschen innewohnt, wiederherzustellen, macht uns zu wirklich Liebenden, unserer Nächsten wie uns selbst. Gott will, dass der Mensch am Heil der Seelen mitwirkt, damit er zu einer immer größeren Ähnlichkeit mit Gott gelangt. Bei der Rettung der Seelen mitzuwirken, ist eine göttliche Gabe und Gnade. Wer das Stillschweigen und die Einsamkeit nicht liebt, der will in der Tat auch nicht die innige Vereinigung mit Gott. Die heilige Familie in Nazareth ist ein von Gott gegebenes Modell der Heiligkeit. Wir müssen also beim Fortschritt im geistlichen Leben auf die heilige Familie schauen und auf die Erfüllung aller natürlichen und religiösen Pflichten. Gott hat uns Maria zum Vorbild gegeben. Sie ist Lehrerin des geistlichen Lebens. Jesus hat in seinem verborgenen Leben, in innerer Sammlung seiner Seele, beim Vater, alles erfleht und erwirkt. Die Kraft, Märtyrer zu sein, die Weisheit für die Kirchenlehrer, die Liebe zum Kreuz und vieles mehr. So sollen auch wir in der Seele mit Jesus gesammelt, wirklich innig und still sein und ihn durch uns wirken lassen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ihr seid in mir, der Vater ist in mir und ich bin in euch. Eine Einheit der Liebe. Und jetzt noch ein wunderschönes Bild von Teresa von Avila. Sie war Karmelitin, lebte 1515 bis 1582. Sie schreibt über die Seele. Unsere Seele ist weit. Stellt sie euch ja nicht klein vor. Treffen wir in unserer Seele ein, Dann treffen wir dort Jesus und in seiner Seele die heilige Dreifaltigkeit. Dort wird uns auch der Wille des Vaters für uns geschenkt. In Sammlung und Ehrfurcht können wir hier alle Werke erflehen. Wer liebt, tut den Willen des Vaters. Als Abbild eines Gottes, der die Liebe ist, gilt es für das Heil der Seelen zu wirken. Von Gottes Seite her gesehen bedeutet Berufung Bekehrung, Hinkehr zu dem Plan Gottes für unser Leben. Gott hat mit jedem Menschen einen Plan. Und erst wenn wir in unsere Seele eintreten, in der Stille mit Jesus und der heiligen Dreifaltigkeit in unserer Seele sind, wird uns Gott Vater diesen Plan offenbaren. Wir müssen zum Abbild Christi werden. Aus dieser neuen Sendung folgt eine Umformung des Menschen, in dem der Geist auf neue Weise zu wohnen beginnt und führt uns zu charismatischen Gnaden. Jesus Christus ist tatsächlich dieser Gott, nach dessen Bild und Gleichnis die Seele geschaffen ist. Er ist das Modell, das für die Gnade, für die Liebe des Vaters und für seine ewige Bestimmung wiederhergestellten Menschen. Die Heiligkeit besteht in der Erfüllung des göttlichen Willens. Das Kreuz war der Gipfel der Liebe. In der Eucharistie wird Jesus nicht in uns verwandelt, sondern wir in Jesus. Gott nährt nicht in der Kommunion mit dem göttlichen Bild seines Wesens. Gott ist in mir. Er nährt mich, lebt in mir und wirkt in mir. Jesus, das Abbild des Vaters, führt uns in das Innerste der Dreifaltigkeit. So erglänzt das Licht der Wahrheit auf dem Antlitz unserer Seele, in der das Bild der heiligsten Dreifaltigkeit widerstrahlt. Jesus setzt in unserer Seele sein Leben fort. Er lebt in ihr und wendet ihr das Verdienst seiner Werke zu. Jesus überspannt Himmel und Erde, denn er hat in sich die Würde der Gottheit mit dem Lehm der Menschennatur verbunden. Und zum Abschluss, es gäbe noch viel zu sagen, den heiligen Augustinus, weil wir uns doch oft auch sehr unvollkommen und unwürdig vorkommen. Er sagt, Sehnsucht betet immer. Selbst wenn deine Zunge still ist, wenn deine Sehnsucht beständig ist, ist dein Gebet unaufhörlich. Noch einmal, die Sehnsucht betet immer. Und selbst wenn deine Zunge still ist, betest du unaufhörlich in dieser Sehnsucht nach Gott und nach Vollkommenheit. Der Erfolg ist umso schöner, je glühender dein Eifer ist und je mehr du Sehnsucht hast. Das Ziel ist das ständige Verlangen, Christus in allem Tun nachzuahmen, nur zur Ehre des Vaters und zur Verherrlichung. Nach Gott allein zu verlangen und ihm allein zu dienen. Wenn wir etwas nicht in der Tat erlangen können, lasst es uns in der Sehnsucht erlangen. Der Weg der Heiligkeit ist Sehnsucht, Demut und Dankbarkeit. Liebe ist das Fundament und die Vollendung der Heiligkeit. Liebe ist der Weg der Erlösung, der Weg Jesu. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann haben wir Angst. Denn er ist am Kreuz gestorben und er musste leiden. Und was tun wir jetzt? Am besten kneifen wir und laufen davon. Nein, es geht ganz leicht, ganz anders, als wir denken. Eine Tertiarin des Karmels, Anni Zelikova, hat einmal diese wunderschöne Geschichte, es ist eigentlich ein Brief, geschrieben. Wir müssen uns nicht nach Opfern umschauen, denn jeder Augenblick verlangt sie uns ab. Denke daran, wie wir von Ewigkeit her geliebt sind. Als wir noch nicht auf Erden waren, dachte Gott schon an uns. Er wählte uns aus, was unsere Seele am meisten nützt. Alles, Freuden, Leiden, Sorgen, Versuchungen, suchte er mit der größtmöglichsten Sorgfalt und Liebe aus. In seiner Liebe bestimmte er alles, was am schönsten und wichtigsten für unser Dasein ist. Lass uns jeden Augenblick mit der größten Dankbarkeit annehmen und mit einem vollen Bewusstsein von Gottes Liebe, die uns deutlich zeigt, dass er uns beschenken will, leben. Selbst wenn etwas für uns bitter ist, werden wir doch immer Nutzen daraus ziehen. Vollkommenheit besteht auch darin, die Pflichten zu erfüllen, die uns täglich auferlegt sind, und die Reinheit der Absicht. Die Kraft der ursprünglichen Absicht, mit der man das Gebet und das Werk in Angriff nimmt, macht alles verdienstvoll. Eine vollkommene Nachahmung Jesus Christus wird den Menschen in einen Apostel umformen, der von der Sehnsucht durchdrungen ist, die ganze Welt zu retten und Gottes Liebe bis an die Enden der Erde zu verbreiten. Die Vereinigung mit Gott setzt die Gnade dazu frei. Also versuchen wir, Apostel des heiligen Antlitzes Jesus Christus zu sein. Zum Abschluss das Wort des Augustinus noch. Der dich ohne dich geschaffen hat, will dich nicht ohne dich gerecht machen. Aus mir kann ich nichts, mit Gott kann ich alles. Aus Liebe zu Gott will ich alles tun. Gott allein sei die Ehre. Amen. Dankeschön. Ich möchte mich jetzt bei allen Teilnehmern bedanken, bei meinen fleißigen, sehr fleißigen Mithelfern aus Österreich und hier aus Deutschland. Ich möchte mich ganz besonders bei Titus bedanken, Bruder Titus, der in der Kirche auch den Messdiener gemacht hat und uns hierher begleitet hat. Ich möchte mich ganz besonders bedanken für die 2 heiligen Messen vom Pfarrer Graf von Meerfeld, vom Pater Dietrich. Es waren wunderschöne Predigten. Es wurde alles mit sehr viel Liebe vorbereitet und ausgesucht. Und es hat uns sehr bereichert, dass eben diese Priester für uns da waren, uns diese 2 Tage auch begleitet haben. Ich möchte mich auch, er hatte Jetlag vom Flugzeug, es ist so, bei Monsignore Martin bedanken, dass er wirklich aus Nigeria hierher gekommen ist, um an dieser Konferenz teilzunehmen. Ich würde Sie auch gerne bitten, wir haben das alle unentgeltlich gemacht, einschließlich, wie Sie gestern gehört haben, auch Dr. Höbel. Und wir werden rückwärts ein Körbchen hinstellen, und wenn Sie so lieb sind und was hineingeben, dann sollen Sie wissen, dass es nicht für uns gehört, sondern wir werden es Monsignore Martin mitgeben, der ja vorhat, in Nigeria jetzt diese Antlitzverehrung zu verbreiten. Das ist eine große Mission, das ist eine große Sendung und ja, Sie haben dort sehr wenig Möglichkeiten und Geld und so wollen wir ihn ein bisschen unterstützen. Ihnen allen noch einmal ein herzliches Dankeschön. Und auch, ich weiß es nicht, ob uns jetzt Helmut führt. Es wäre jetzt noch vorgesehen, dass wir eine kleine Führung von einer halben Stunde, denn er hat mir erklärt, er kann 2 Stunden führen und noch länger, wenn es ist, aber ich glaube, eine halbe Stunde genügt, eine kleine Führung von einer halben Stunde durch das Heiligtum hier in Hede. Wir haben ja schon heute einiges erfahren dürfen in den Zimmern von Grete Ganzefort. Aber auch das Heiligtum ist sehr, sehr wichtig, die große Marienkirche. Wir könnten uns dann, glaube ich, 16 bis 17 Uhr ist Anbetung in der Marienkirche, könnten wir uns treffen. Und wie gesagt, am Abend, wenn jemand heimreisen muss, ist um 22 Uhr auch in der großen Marienkirche Heilige Messe und anschließend, ich glaube, so Lichterprozession. Ja, auch daran könnten Sie noch teilnehmen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen allen. Sie waren sehr aufmerksam und es war alles wirklich sehr friedvoll und sehr schön. Und kommen Sie gut heim und vielleicht gibt es wieder einmal eine Konferenz in Hede. Ich weiß es nicht, wie Gott will. Dankeschön.